Bide, ja, Uli. Uli, eins vil du mig sagen, ja. Uli, du er super hot. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung.
So, willkommen bei Uli, du hast ja überhaupt keine Ahnung. Zwei Ahnungslose wie immer auch mit dabei. Timo Schäfers, unser Mann, der in Paderborn sich besser auskennt, wie alle Münchner zusammen. Ja, ist auch ein bisschen kleiner. Und dann haben wir natürlich auch noch unseren Max Thielke, der rasende Reporter. Der war wieder schön durch die Republik unterwegs, diesmal ohne Faschingskostüm. Aber trotzdem mit manchen faschingshaften Auftritten, die er bewundern durfte. Also ich würde sagen, wir starten einfach gleich rein in den Klassiker. In den Klassiker, ihr hört es, ich sage nicht mehr Klassiker. Ja, also ich möchte sagen, ich freue mich auf den Klassiker echt am nächsten Samstag. Ja, also ist super. Leider hat der BVB nicht das gemacht, was ich mir gewünscht habe. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Okay, alles gut. Alle waren happy und zufrieden über dieses 2:2, konnten sie auch. Aber ich habe so das Gefühl gehabt, ja, dass sie sagen, was wollen die Leute denn? Müssen wir denn immer alles gewinnen? Ja, sie müssen. So ein Spiel musst du gewinnen, wenn du Meister werden willst. Also ich weiß nicht. Ich hätte mich wahnsinnig gefreut, einfach wegen der Spannung, wenn der BVB einfach mal ein cooles Spiel hingelegt hätte. Jungs, was ist los?
Ist genau das eingetreten, was wir, glaube ich, befürchtet haben, ne? Also gegen Bergamo, dieser fast schon Gala-Auftritt, wo man sich dachte, okay, jetzt sind sie heiß, jetzt sind sie in der Spur, jetzt haben sie genau das bekommen, was sie gebraucht haben für dieses Spiel. Und dann, ja, letzte Ausfahrt vorm Klassiker, dann leider mit Leipzig halt auch ein schweres Los. Und ich habe irgendwie mich dabei erwischt, wie ich nicht überrascht war, dass es keine 3 Punkte wurden.
Ja, es ist wirklich ganz komisch gewesen. Also dann auch dann im Mittelfeld Matcher, Bellingham, Bildnote 5 beide. Also und das in so einem Spiel, wo es ja einfach drauf ankommt, dass du wirklich vorne dran bleibst, dass du einfach mal diese Energie auf den Platz bringst. Gut, ich würde jetzt nicht sagen, dass das zwingend schon alles jetzt schlechte Vorauszeichen sind für das für den Klassiker, ja.
Jetzt 8 Punkte. Das sind 8 Punkte plus einer über die Tordifferenz. Also es sind 9 vor Spieltag 24.
Red's jetzt nicht schlecht, Sakrament.
Wir müssen da jetzt auch nicht künstlich irgendwie Spannung reinbringen. Das geht mir eher auf die Nerven.
Es ist für mich ja eher der Klassiker vor dem Klassiker, dass Borussia Dortmund jetzt wirklich die Punkte liegen lässt und so ein bisschen der Stecker gezogen ist. Ich bin da ganz bei Max. Ich bin auch überrascht, Uli, 2,5 Minuten im Podcast und der Name Benjamin Brandt ist noch nicht gefallen. Der Schiedsrichter der Partie, da gab es ja durchaus so ein bisschen was zu diskutieren.
Und davon war 2 Minuten Uli-Monolog.
Ja, ich bin echt überrascht. Ich kann euch eins sagen, ich habe gedacht, als ich es mir dann angehört habe, nicht die Expertisen von allen, ich habe gedacht, ich habe wirklich keine Ahnung vom Fußball. Weil mein erster Eindruck, schon als ich es live gesehen habe, Stürmerfaul. Das hat schon so ausgesehen wie Stürmerfaul, dass er sich da reindreht und den wegblockt. Dann schaue ich es mir an, dann spricht Niko Kovac, dass er mal Judoka war und dass das eine Außensichel oder eine Innensichel ist. Übrigens, eine Außensichel oder eine Innensichel, die macht man, wenn man das am Knie abwinkelt und das Bein zu einer Sichel formt. Und das hat Adeyemi gemacht und hat den armen Mann einfach in die Beine gefahren. Klassischer Fall von Stürmerfaul für mich, abgesehen davon, dass diese gesamte Regel, dass wenn man zu spät kommt, mittlerweile als Abwehrspieler vor allen Dingen belohnt wird mit irgendwelchen Elfmetern, wenn die anderen den Ball vorher treffen, finde ich sowieso Wahnsinn. Aber ich weiß nicht, wie ihr das seht. Also ich habe einen Freund, nämlich Steffen Freund, der hat gestern auch, ganz klar war der auf meiner Seite, Gott sei Dank, ich wusste es nie, aber der hat wirklich Ahnung vom Fußball.
Du kennst dich aus mit Judo, das wussten wir auch nicht. Außensichel und Innensichel.
Ja, klar.
Das hat mich auch beeindruckt, ja.
Ja, und dann, ihr wisst schon, wie heißt der volle Punkt? Und er hat voll gepunktet. Ippon heißt das. Da ist das Spiel beendet. Ja.
Ja, habe ich aber geschafft, was ich wollte, dass ich Uli angezündet habe.
Ab davon. Also es war einfach generell, glaube ich, nicht der Auftritt, den du brauchst als Dortmund und in Leipzig zu gewinnen. Ich weiß auch nicht, was das Problem ist. Jetzt hast du echt einigermaßen Entspanntheit, was das Rückspiel in der Champions League angeht, mit der guten Ausgangslage, die sie sich geschaffen haben.
Und ja, ich hebe den Finger.
Das ist doch so ein Ding, da musst du brennen, da musst du den Bayern eine Ansage schicken und sagen, okay, das machen wir nächstes Wochenende übrigens genau so bei euch.
Ja, ich bin gespannt aufs Bergamo-Spiel. Ich befürchte Schlimmstes. Also es ist alles zuzutrauen. Also vielleicht, ich hoffe natürlich, dass die drin bleiben. Wir brauchen ja schon wegen der berühmten 37-Jahres-Wertung der UEFA. Ja, also dann haben wir einen 5. Champions-League-Platz. Aber das, du hast nicht das Gefühl, also ich zumindest nicht, naja, die hauen jetzt locker Bergamo weg und gegen Bayern sind sie dann wieder voll da, um wenigstens die Rivalität und dieses Spitzenspiel zu gewinnen. Ganz egal, ob sie jetzt noch Meister werden können. Das muss doch der Anspruch sein. Also du musst doch jetzt gegen Bayern gewinnen wollen. Ist doch eh schon scheißegal, was Meisterschaft angeht.
Wenn wir auf die gucken, 3-2 gegen die Frankfurter, sah lange Zeit souveräner aus, als es sich dann am Ende liest. Ne?
Nein, stopp. Entschuldige, dass ich jetzt noch mal kurz dazwischen gräte. Ich lasse nur den Namen Romulo fallen. Was fällt uns dabei auf, mein lieber Timo?
Uli, so. Ich dachte, ich komme davon.
Nein.
Die Glaskugel. Er hat getroffen.
Ja, und zwar super. Also mit dem Kopf so richtig reingedreht, ja. Also der ist ihm ja nicht irgendwie hinten auf dem Helm gefallen und dass er reingekopft ist. Nein, es war eine wunderbare Attacke, aber ich glaube, er wollte den Kopf wegziehen. Ich habe keine Ahnung.
Ja, es war 19.39 Uhr, als mein Samstag dann endgültig dahin war, weil ich habe ihn nicht nur in der Glaskugel, sondern auch bei Kickbase. Und ab dem Moment hatte ich schon wenig Spaß an dem Spiel, so ehrlich muss ich sein. Hat dann das Eigentor gemacht. Und ganz kurz zum BVB noch. Na, in die falsche Richtung. Du kannst Minuspunkte kriegen und das war nicht gut. Also da bin ich weit von der Spitze entfernt. BVB noch ganz kurz, bevor wir dann zu Bayern kommen. Dieses Bergamo-Spiel. Ich habe die Hoffnung, dass wir einfach dieses stabile Borussia Dortmund sehen, was es ja eigentlich gibt. Der Anwalt von Niko Kovac ist wieder da, weil im Normalfall haben sie ja diese Stabilität, die mich glauben lässt, dass sie Bergamo schaffen. Zumal ja jetzt dann auch die Hoffnung da ist, dass so ein paar Verletzte wiederkommen, gerade in der Defensive, weil, auch das kann man noch kurz erwähnen, der junge Reggiani, der hat jetzt auch dann einmal Bundesliga so richtig zu spüren bekommen. Also Leipzig ist ja gefühlt wirklich jeden Angriff dann über seine Seite gegangen und musste dann gegen Diomande ran. Das macht halt wenig Spaß, das macht eh schon allen wenig Spaß, wenn du dann da gerade als 18-, 19-Jähriger reinkommst. Ja, da hat er mal kurz erlebt, dass es doch noch ein bisschen braucht, um da ganz oben anzukommen. Und der schwarz-gelbe David Beckham wird ausfallen für den Klassiker. Das tut Dortmund richtig weh. Riasson, gelbe Karte gesehen, Gelbsperre, der wird fehlen. Das tut richtig weh. Und das lässt mich dann für den Klassiker glauben, dass die Bayern das ziehen werden. Und dann können wir endgültig da den Haken hintermachen, Thema Meisterschaft. Aber das noch meine zwei Gedanken zum BVB.
Da ist schon ein Haken dran, Leute. Machen wir uns nichts vor.
Ein Häkchen.
Nee, da ist ein dicker Haken dran. Weil die Bayern, jetzt kommen wir rüber, 3-2 gewinnen gegen Frankfurt. Sie am Ende nochmal schnuppern lassen, aber ich glaube, das wäre auch nicht passiert, wenn es nicht 3-0 schon gestanden hätte.
Chapeau.
Natürlich, das war so ein typischer Aktion Schlendrian. Ich fand in dieser Szene, also sagen wir mal, das war ja das Bayern-Gegentor des Jahres, wo Kimmich einen Querpass spielt, und zwar durch den Strafraum. Ich glaube, also ihr habt ja alle gekickt, bei Timo weiß ich's. Wann hat der letzte Trainer dir gesagt, Querpässe in der eigenen Hälfte übers ganze Feld sind eine gute Idee beim Spielaufbau? Nein, das ist so das Grund-Einmal-Eins.
Auch und das vor ein Klassiker, allem, wenn Uli, würde ich sagen. Ein Klassiker.
Auch ein absoluter Klassiker. Diesen Ball darfst du nie spielen, nie im ganzen Leben. Aber egal, auch Kimmich, das ist halt dann so. Vor allen Dingen war er, glaube ich, auch ein bisschen unter Druck, weil Jonas Urbich, also muss man sagen, absolut Chapeau, wie der da hinten gedribbelt hat, auch wenn das Herz kurz stehen blieb für alle Jonas Urbich-Fans, weil den darf er nicht verpeilen, weil sonst gibt's Ärger natürlich. Dann sagen aber alle, der Manu ist viel besser. Das hat er gut gelöst, nur hat er ihm wieder hingespielt und der hat dann diesen Querpass gegeben. Ja, dann war es 3-2, aber die Bayern sind einfach zu gut, muss man einfach in diesem Punkt sagen. Und nochmal, Ein Hoch auf Harry Kane, diesmal 2 Tore und kein Elfmeter. Und
aber ein Elfer verursacht, Uli. Ein Elfer verursacht.
Ja, okay. Vincent Kompany war der Beste nach dem Spiel, hat er gesagt. Ja, ja, man weiß das ja. Ich kenne das ja auch, wenn Stürmer in den eigenen Strafraum kommen. Das willst du nicht wirklich. Die haben da nichts zu suchen. Na, Harry hat sich Mühe gegeben. Aber da fand ich den Winnie ja sensationell. Da kommen wir ja eben wahrscheinlich noch mal kurz drauf. Ja, aber die Bayern, auch dieses andere Tor mit links, da wo der den an dem vorbeizwirbelt, eine Ballannahme. Und Harry schießt mit links auch genau dahin, wo er will, aus 20 Metern, nämlich 3 Zentimeter neben dem Pfosten und das sicher auch mit 80 Stundenkilometer und mit links. Also der Mann ist einfach irre. Aber wir haben ja auch was Positives. Lass uns über die Eintracht sprechen. Es scheint sich die Stabilisation, also nach 15 Minuten habe ich gedacht, es wird ein Desaster, aber dann haben sie sich irgendwie gefangen, leicht.
Nee, die Konstanz ist zurück. 3 Gegentore haben sie jetzt wieder, nachdem sie mal ein Wochenende Pause davon hatten.
Ja, aber das war schon dann ein ordentliches Spiel in der zweiten Halbzeit. Also wenn du dann in München unter der Aktion Hose voll, hoffentlich kriegen wir nicht 5, dich trotzdem draußen noch ein bisschen nach vorne zu spielen. Das ist schon auch, ja, das zeigt davon, dass die schon auch was wollen und auch was können.
Timo. Und liebe Grüße an der Stelle an meinen ersten Fußballtrainer, den Horst, Automechaniker. Über die Kimmich-Aktion hätte er gesagt, spiele hin, spiele her, aber niemals quer.
Ah, so. ein Poet. So. Ah, gut. Ja, dann muss man natürlich sagen, ja, Johnny Burkhardt ist mir aufgefallen. Also wir brauchen bei der WM ja noch einen Mittelstürmer. Kleindienst scheint ja auszufallen. Der wird nichts mehr werden in dieser Saison, zumindest nicht für Nationalmannschaftsform. Dann fand ich den schon sehr erfrischend, wie der da reinkam, fast ein Tor mit der ersten Aktion gemacht hat. Guter Spieler, einfach guter Spieler.
Bei ihm hast du halt bei jedem Antritt Angst, dass wieder irgendwas passiert.
Das
an
ist
seinen
so, ja.
Beinen, an seinen Oberschenkeln, an der Wade. Also das tut mir immer, also ich habe immer Stress, den zu sehen, muss ich sagen. Weil da ist schon so viel bei so offensichtlich harmlosen Sachen passiert, dass ich mir bei ihm immer Sorgen mache.
Und der war jetzt wieder über 80 Tage raus. Das sind genau diese Verletzungen. Also der hat immer mal auch was Schlimmes dabei. Das ist wirklich tragisch. Und dann immer mal wieder hier 2 Monate raus, da angeschlagen. Oh, ich bin da auch. Also ich drücke jedes Mal die Daumen bei Johnny Burkhardt, dass da nichts passiert. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung. Es zeigt sich ja leider immer wieder, wenn ein Körper solche Probleme hat, entweder finden sie irgendwann eine Lösung. Das gibt's ja auch immer mal wieder, dass Leute erzählen, ja, ich habe dann doch die Ernährung nochmal völlig umgestellt und hier probiert. Das wird er aber alles machen, irgendwann den Schlüssel zu finden, weil sonst zieht sich das so durch. Dann hast du keine Konstanz. Für ihn ist es jetzt zu hoffen, dass er vielleicht mal bis Saisonende eben durchziehen könnte, diese 3 Monate, weil dann ein absoluter Kandidat auch als Mittelstürmer. Weil er ist einfach so ein echter deutscher Stürmer, den du drin hast. Jetzt vielleicht nicht ganz UNDAF-Niveau von den Zahlen her, aber wenn er fit ist, ist er top. Deswegen, ja, mir geht's genauso, Max. Ich habe immer ein wenig Sorge, ihn Fußballspielen zu sehen.
Ja gut, du hast gesagt, lange nicht dabei. Das war auch Christian Streich, der bei Sky am Mikrofon mit Michi Leopold das ganze Spiel begleitet hat. Man muss sagen, es ist ein absoluter Ohren- und auch Augenschmaus, wenn du den Christian Streich da am Spielfeldrand siehst, wie er erzählt in seinem wunderbaren Dialekt. Alles hat Hand und Fuß. Er kann Dinge ganz genau einschätzen. Natürlich auch, er hat das auch sehr gut zusammengefasst, was Vincent Kompany in seiner Rede am Freitag, ich war ja dabei in der Pressekonferenz beim FC Bayern, über den Rassismusvorfall gesprochen hat. Ja, ich habe sogar die Frage überraschenderweise gestellt an ihn. Ja, und das war auch sehr beeindruckend, wenn man vor Ort war, wie er reagiert hat. Also das hatte ja so ein gewisses Vorspiel. Ich habe die Frage gestellt, als ich dachte, die PK geht langsam zu Ende. Dann hat er gesagt, ja, wenn ich darauf antworte, dann ist das aber die letzte Frage. Danach gibt's keine sportlichen Fragen mehr. Dann kamen noch 2, 3 sportliche Fragen und dann hat er sich diese Zeit genommen. Und du hast persönlich einfach gemerkt, wie er selber angerührt ist, wie ihn dieses Thema betrifft. Also dass du dann in so einer Situation aber absolut nur richtige Dinge sagst und kein falsches Wort dabei ist und die ganz klar die Meinung ist, aber auch die Dinge auseinanderdröselst, von Vini Juniors Seite, von Seiten von Benfica, von Seiten des Rassismus, was die Zuschauer sind und was die Message sein soll. Und da muss ich sagen, absolut Chapeau. Das wird ein Highlight sein. Das kommt in die legendären Pressekonferenzen, auch wenn es nicht so lustig wie beim Trapp war. Aber ein Thema, das man so zusammenfasst, muss ich sagen, absolut genial und Chapeau. Und die Bayern haben natürlich damit in ihrer Gesamtkampagne Rot gegen Rassismus und wie die Vorbilder beim FC Bayern sein sollen, also auch einen riesen Fang gemacht. Also den müssten sie extra bezahlen als Botschafter auch noch, was da passiert ist. Ich weiß nicht, wie es bei euch angekommen ist. Also, boah, das erlebt zu haben, muss ich sagen, war beeindruckend.
Ich saß im positiven Sinne wirklich fassungslos da und habe es gesehen und ich krieg, und das ist keine Übertreibung, sondern ist ein Fakt, ich krieg Gänsehaut, wenn ich daran denke, weil ich eben auch da saß und dachte, okay, wie man da alle Seiten beleuchten kann und deutlich ist und trotzdem ja auch offen für alle Personen, eben allen Personen auch einen Ausweg zu geben. Er hat ja auch gesagt, wir müssen den Raum lassen, dass sich jemand entschuldigen darf, wenn er einen Fehler gemacht hat. Nicht einfach nur zu sagen, das ist schlecht und du gehörst jetzt für immer verbannt. Ich fand das außergewöhnlich. Ich fand das Gespräch mit Christian Streich nach dem Spiel, der sich ja quasi auch bedankt hat bei Vincent Kompany für diese Rede, außergewöhnlich. Und das war für mich ganz klar der Moment dieses Wochenendes. Fußball wurde viel gespielt, gab auch viele schöne Geschichten, interessante Spiele in der Bundesliga, viele, viele Tore. Aber das stand für mich über allem und muss wirklich sagen, Vincent Kompany ist ein Geschenk für den FC Bayern. Anders kann man es nicht sagen.
Was war denn da los?
Und Ragnar Ache ist ein Geschenk für den ersten FC Köln, würde ich doch sagen. Ja. Jetzt kommt er langsam so richtig in Schuss. Ich weiß ja nicht, du bist ja da näher dran, also zumindest mit dem Herzen, lieber Max. Also als der aus Kaiserslautern kam, da haben ja wahrscheinlich die FC-Fans gedacht, ja, aber das packt hier ist nicht Lautern und, dann da geht's am Anfang auch nicht so gut. Aber das ist ja ein richtig guter Mittelstürmer, also völlig unabhängig von diesem Sensationstor. Also wenn ein Mann, der Oberschenkel wie Baumstämme hat, die Baumstämme so weit in die Luft bringt, dass er so einen Wahnsinnskick dahin kriegt. Also der war ja auch in der B-Note eine absolute 10, ja. Also völlig egal, wo der Ball hingegangen wäre. Also das war ja stilistisch eine Augenweide. Also Tor des Jahres, ganz klar, wird ja überall schon gefordert, wird frühzeitig vergeben werden. Also Max, sag mir, was war los mit dir? Was war in deinem Herzen los? Ragnar
Ache in der
Luft. Ich war da gerade auf dem
Sprung. Nach Bochum, aus meinem Hotelzimmer in Düsseldorf, hatte das Spiel auf dem iPad an und kam aus der Dusche und das war so eine Glasdusche und ich hatte das iPad sozusagen dahinter gestellt und ich dachte, ich könnte das so laut machen, dass ich es in der Dusche noch höre, aber ich habe es dann nicht gehört und musste auch alle 10 Sekunden dieses Glas wischen, weil es so beschlagen ist. Und genau in dem Moment, wo das Tor passiert, war es maximal beschlagen. Ich habe nichts gesehen. Und dann kam ich raus und ich dachte, ich hätte mich zu heiß geduscht, als dann die Wiederholung kam. Nein, das war schon geil. Und es gibt ja so viele so verkrüppelte Fallrückzieher, ne?
Ja,
wo
ja.
Irgendwie so beide Beine so halb angewinkelt sind und der fällt dann irgendwie auf den Rücken, auf den Hinterkopf. Aber das war wirklich, das war ein Lehrbuch-Fallrückzieher. Schöner kannst du den nicht ausführen. Und auch in die Flanke von El Mala, Timo, ich weiß nicht, du hast es auch vor Augen, die war so scharf getreten.
Ja.
Also der hatte einen Bruchteil einer Sekunde Zeit, sich jetzt zu überlegen und seinen langen Haxen die Anweisung zu geben, schmeißt euch in die Luft. Also wie schnell das ging, das fand ich Wahnsinn.
Er hat ja selber nach dem Spiel auch gesagt, er hat gar nicht mehr nachgedacht, sondern der Körper hat einfach gemacht. Ich hätte mir gewünscht, dass mein Körper solche Dinge einfach mal gemacht hätte auf dem Fußballplatz.
Einfach mal machen lassen.
Aber das, was Max sagt, ist ja, also man sieht es wirklich in dieser Szene, dieser Ball ist so scharf, da hast du ja wirklich keine Zeit mehr nachzudenken. Der guckt ja nicht den Ball an und denkt sich, ah, was mache ich jetzt? Das ist wirklich einfach, das ist Intuition. Das kannst du nicht lernen und entweder du hast es drauf oder nicht. Er hat es drauf. Sein Spitzname in Lautern war ja schon Er Ache, weil er immer so hochgestiegen ist. Und Sami Khedira hat gesagt bei The Zone, sowas hat er zuletzt gesehen, als er selbst auf dem Platz stand, als Cristiano Ronaldo da gegen Juventus den Fallrückzieher gemacht hat, als das ganze Stadion applaudiert hat. Außergewöhnlich. Ein ganz besonderer Moment.
Wobei wir gleich bei Elmala wären, der hat ja auch wieder geliefert. Also nicht nur mit dem Assist, sondern dieses Tor, das er da zum Ausgleich gemacht hat. Also muss man sagen, absolut Chapeau, dass er schnell ist, ist klar. Aber dann sind noch zwei Mann bei ihm, die er dann so abwehrt über seinen Laufweg und dann noch, obwohl er leicht ins Stolpern gekommen ist, den Ball so versenkt. Also der Mann ist wieder voll da. Da gab es jetzt mal, oder ich hatte so das Gefühl, da war jetzt irgendwie so eine kleine Durststrecke, jetzt nicht Durchhänger, aber jetzt nicht ganz so spektakulär. Aber ja, ich glaube, der hat sein WM-Ticket sicher.
Oh, meinst du?
Für mich ja.
Den muss doch, genau für diese Situation, der wird keine einzige Spiel von Beginn an machen bei der Weltmeisterschaft. Aber vielleicht das eine oder andere die letzten Viertelstunde, wo der Gegner verzweifelt, wenn einer mit 100 auf dich zukommt. Ja, und dann, ja, und einfach, du weißt schon, dass das passieren wird. Ja, ganz im Gegensatz übrigens, ich weiß auch schon, wen er ersetzen wird. Ich weiß nicht, ob ihr am Rande den Leroy bei Gala irgendwie verfolgt. Der ist nicht mehr Stammspieler, der wird nur noch eingewechselt.
Ja.
Und auch dann ist er nicht für große Schlagzeilen irgendwie zu haben. Also ich glaube, da ist auch, wenn man diese Aussage von Julian Nagelsmann dann sagt, mit der Liebe und Matthias Sammer, der ja gefordert hat, er braucht viel Liebe und Julian Nagelsmann gekontert hat, Liebe habe ich ihm immer gegeben.
Also, ja, und irgendwann musst du ja den Switch bekommen, deswegen, ich verstehe das schon. Und Elmala, der ist halt, das hast du auch bei dem Tor wieder gesehen, der ist eine brutale Dampframme.
Ja.
Also auch der... Fußballerisch hat er, glaube ich, echt noch Luft nach oben, aber wenn der den Ball vor den Füßen hat und Platz hat, dann gibt es wirklich keinen, der ihn halten kann. Und auch der Abschluss, das erinnert mich ein bisschen an Podolski, der guckt gar nicht, wo der Torwart ist, weil er das nicht braucht. Der sagt sich, ich habe jetzt 100% Konsequenz und ich werde den reinmachen, egal wie. Und wenn er dann hässlich im Baumann irgendwie noch an Oberschenkel, an Arm geht und dann reintropft, aber der verschwendet keinen extra Gedanken. Und ich glaube, das ist sein großes Pfund. Und nur dann, wenn er so in diesem Mindset ist, kann er auch 100% der Spieler sein, der er halt ist.
Ja, der ist 1,87 groß übrigens, ne? Ich bin gerade überrascht. Ich habe den ja jetzt schon im Sommer viel gesehen bei der U19-EM. Da war er schon der überragende Spieler, dass er jetzt so den Switch hinbekommt, in der Bundesliga so zu performen. Hätte ich niemals gedacht, dass es so schnell geht. Auch wenn er da wirklich überragend war. Man vergisst bei ihm, finde ich, auch da im positiven Sinne, dass er 19 ist, weil er eben auch so eine Erscheinung ist, so eine Statur hat. Aber mit 1,87 dieser Spielertyp zu sein, das ist schon speziell, finde ich. Also, weil er ist ja eigentlich dieser schnelle Flügelspieler, der eben wuchtig ist, aber mit Tempo kommt, aber dann an die 1,90 geht. Der perfekte Spieler für die Premier League. So ehrlich müssen wir sein. Kein Wunder, dass Brighton da immer wieder nachlegt und ernst macht und halt anruft. Plätti hat es zuletzt auch wieder bei uns bei Sky Sport News erzählt, dass sie da wirklich richtig heiß drauf sind. Der bringt da ja alles für mit. Also ist ja der England-Spieler schlechthin. Und gerade für Köln, ja, also für mich auch ganz klar WM-Kandidat. Und erste Bundesliga-Saison überhaupt. Steht jetzt bei 12 Scorern, 8 Tore, 4 Vorlagen. Herausragend.
Ab 100 Millionen können wir reden.
Ah, okay. Ja gut, dann ist der FC saniert. Und was macht er dann mit dem Geld? Ja.
Oh, dann, ich hätte ein paar Ideen. Ich bringe mal ein paar mit in der nächsten Woche.
Okay.
Dann können wir das mal auseinanderrechnen.
Ich zitiere mal Franz Beckenbauer, als auch um Sparen ging, hat er gesagt, der FC Bayern ist keine Bank, sondern ein Fußballverein.
Ja, aber wenn man mal ehrlich ist, wir können das gerne wirklich mal ausführen. Dann bringe ich mal 2, 3 Namen mit, wo ich sage, okay, da könnte man die 100 Millionen, die haben wir ja sicher für Elmala, können wir die reinvestieren. Aber genau sowas brauchst du ja als erster FC Köln.
Ja,
du brauchst mal so einen warmen Geldregen, dass du sagen kannst, okay, da müssen wir vielleicht unser Tafelsilber, unser größtes Talent ziehen lassen, aber dafür können wir uns punktuell auf 4, 5 Positionen so verstärken, dass wir sagen, damit werden wir mindestens 9. Und das reicht doch schon.
Aber das ist ja faktisch wirklich so. Also das kann der Schritt sein, um ein etablierter Bundesligist zu werden. International spielen die einen, um Geld einzunehmen, aber wenn du das einmal hast, dann bist du halt gefordert als sportlich Verantwortlicher. Daran musst du dich dann messen lassen.
Und das ist die Riesengefahr.
Ja, klar, das ist so.
Max, Max, und nochmal, ich kann dir ja noch mehr dazu sagen. Also wir machen jetzt mal ein Köln-Special, ist sowieso klar, ja, muss ja irgendwie sein. Nein, der FC Bayern hat den Grundstein gelegt, in dem Karl-Heinz Rummenigge zu Inter Mailand verkauft wurde mit 12 Millionen. Und das war der Beginn des Aufstiegs, weil dann die Schulden weg waren und man investieren konnte.
Ja, das Cashflow. War, Cashflow ist das Stichwort.
Cashflow, so ist es.
Also noch so 35 Jahre, dann ist Köln auf Bayern-Niveau, meinst du?
Ja, genau. Und dann noch neun oder zehn
Elmalers.
Genau, und dann sprechen wir über falsche Einwürfe. Übrigens zum ersten Mal, dass ein falscher Einwurf echt ins Gespräch kam. Wenn er denn falsch war, aber wenn die Regel wirklich so ist, wusste ich gar nicht, dass nur der Fuß am Boden sein muss, dass der auch schleifen darf am Boden. Wenn das wirklich so ist, muss ich sagen, war ordentlicher Einwurf. Aber ich kannte diese Regel nicht. Ich dachte immer, ich hatte noch mit dem, dass man stehen muss irgendwie mit einem Fuß oder mit beiden und nicht einer in der Luft sein darf und was weiß ich alles.
Ich habe auch mal das Gefühl, dass die Kreisliga-Schiedsrichter darauf viel penibler achten als die Bundesliga-Schiedsrichter.
Ja. Ja, definitiv. Weil das ist so langsam, das sehen die auch, verstehst du? Da muss man sagen, ist auch einfacher zu sehen. Ja, egal, wie auch immer. Also ich glaube, da fand ich auch, wenn man an die Überraschungsmannschaft an Hoffenheim denkt, okay, das war jetzt mal ein kleiner Dämpfer, aber die marschieren schon unglaublich da vorne weg. Und ich bin gespannt, wie das ausgeht. Und auch der Ilzer war ganz cool nachher. Ja, passiert mal irgendwie so, wir machen unser Ding weiter. Und es war auch verdient, hat er sogar gesagt. Max, für dich wahrscheinlich sowieso. Ich habe es nicht gesehen, das ganze Spiel. Du aus der Dusche auch nicht so richtig. Also gehen wir mal halt, davon aus, war ein faires Ergebnis.
Du, ein Punkt gegen Hoffenheim, gegen den Dritten. Kannst als Aufsteiger nichts sagen.
Gut, dann kommen wir noch zur, was haben wir noch? Überraschung natürlich, Überraschung.
Ja, bitte, jetzt bin ich gespannt.
Ja, Union Berlin. Leverkusen. Ja, ich dachte, wir kommen jetzt schon zu unseren Kellerkindern, aber wir können Union kurz abfeiern. Rani Khedira, Tor des Tages gemacht, wobei man auch sagen muss.
Ja, aber danke, also, Andrich. Ja. Also, entschuldige. Er hat irgendwie einen Blackout gehabt. Also, der ist voll vorn am Ball und dann geht er aus dem Weg und der Rani und hat auch gut versenkt, muss man sagen. Ein schöner Lupfer noch aus der Bewegung. Und dass das aber das Einzige ist, ist schon bitter, dass dann der Andrich sich brav dahinstellen muss und sagt, geht auf meine Kappe. Es war natürlich ein Lapsus. Hängt aber vielleicht, also ich habe das Gefühl, dass das mit seiner neuen Frisur zusammenhängt. Die ist ja so,
Da ist er vor sich selber
erschrocken irgendwie. Kann ja sein. Also egal, wie auch immer. Oder er hat die großen Augen von Rani gesehen, als der seinen Kopf sah. Egal, keine Ahnung.
Der ist ja der neue Superstürmer in Berlin. Rani Khedira, 5. Saisontor, so viel hat er noch nie gemacht, neuer persönlicher Rekord. Und bei Andrich, es war halt dieser Klassiker, du willst den Ball abschirmen, aber machst dann die Innenbahn auf, war nicht optimal. Wobei man auch zur Verteidigung von Robert Andrich sagen muss, was Leverkusen da an Chancen verballert hat. Am Ende gucken natürlich einer auf diese eine Szene, allein Patrick Schick in der Schlussphase, 2 Kopfbälle. Einer davon darf dann auch mal aufs Tor gehen. Das Positive bei Leverkusen, die waren souverän. In Piräus haben das gut gelöst in der Champions League und dementsprechend bin ich da sehr guter Dinge, dass wir 2 deutsche Mannschaften im Achtelfinale sehen. Und das bedeutet dann ja auch, für jeden, der es nicht weiß, dass wir auf jeden Fall Bayern gegen Dortmund oder Leverkusen sehen werden. Das steht jetzt schon fest. Auslosung am Freitag live bei uns bei Sky. Ich darf die Sendung hinter den Kulissen verantworten, freue ich mich sehr drauf, weil das wird dann ja so oder so einfach was ganz Besonderes. Im Pokal-Halbfinale gibt es jetzt schon das Duell Leverkusen gegen Bayern. Vielleicht dann auch in der Champions League, dann sehen die sich noch ein paar Mal. Da muss Andrich dann auf jeden Fall besser verteidigen. Stand jetzt würde ich sagen, Bayern ganz, 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 ganz klarer Favorit in allen Duellen, wenn es die dann geben wird. Dortmund fänden sie, glaube ich, nicht ganz so witzig. Und ja.
3 Klassiker in Folge.
Das wäre dein Traum, ne? Das wäre dein Traum, da gibt es Sondersendungen hier.
Da wird es auch schon wieder langweilig. Aber egal, wie auch immer. Das ist immer gut. Ja, also deutsch-deutsches Duell. Und dann kommt hoffentlich nicht weiter. Wie ist das? Du bist doch der Mann der Zahlen. Haben wir dann den 5. Champions League-Platz schon sicher, wenn die jetzt beide weiterkommen oder immer noch nicht?
Es sieht ganz gut aus. Also die genauen Zahlen habe ich jetzt nicht im Kopf, aber es geht ja nur noch um diese eine Saison, nicht mehr die 5-Jahres-Wertung, um den 5. Platz zu erreichen. Da ist Deutschland gerade ganz gut auf Kurs. Die Premier League enteilt, wie so oft. Aber dann sieht es ganz ordentlich aus. Und dann hätten wir 5 Plätze. Das wäre ja nicht ganz verkehrt. Leipzig wird es freuen. Leverkusen wird es auch freuen. Die können also selber sich die Champions League Hoffnung am Leben erhalten, wenn sie da gut punkten. Dann, ja, fände ich schon auch wieder ein Statement, weil ja oft drüber diskutiert wird, Bundesliga, konkurrenzfähig, international, ja, nein, vielleicht. Wenn du da den 5. Platz holen würdest, glaube ich, gibt es keine Argumente dagegen.
Ja, dann nehmen wir den Lift nach unten.
Oh ja, müssen wir eigentlich mit dem Sonntag anfangen, ne?
Oh ja.
Der Kellersonntag und der Stuttgart.
Der Kellersonntag.
Ja, das war,
ja, da irgendwie auf der Ostalb, es ist halt einfach, Ostalb im Winter willst du, glaube ich, nicht spielen. Aber das ist ja unglaublich, was die, man darf es ja kein vertun, die sind so gut wie abgestiegen und trotzdem hauen die sich da rein und schaffen dann gegen den VfB ein 3-3 und also und dieser Frank Schmidt auch ungebrochen. Also das ist schon was, irgendwas Besonderes haben die.
Sind sie weg? 6 Punkte sind es, ne, auf die Relegation.
Ja, aber die musste ich mir erst mal holen. Das ist ja klar.
Ja, ja, bei klar. Heidenheim bin ich auch immer, also vor dem Stuttgart-Spiel hätte ich dir recht gegeben, aber das, was sie da gestern wieder gemacht haben, gut, Stuttgart kommt aus der Europapokalwoche, das darf man auch nicht vergessen, aber Heidenheim 3 Tore, dann das ist schon immer spannend, was Heidenheim macht.
Die schaffen das, wenn sie Relegation, das können sie auch spielen, also so ist es ja nicht. Also das ist eine einfach, ich bewundere
halt drei Siege nur, Uli. Also ich bewundere ihn auch, aber drei Siege, das ist halt so das Ding. Also um diesen Rückstand irgendwann mal aufzuholen, reicht es halt irgendwann nicht mehr 3-3 zu spielen gegen Stuttgart und alle sagen, Mensch, du klasse, wie ihr gekämpft habt, Schulterklopfer hier und da. Es muss halt einfach mal eine Siegesserie her und du musst das mal mindestens verdoppeln jetzt in den nächsten Wochen, um da irgendwie dran zu kommen. Das lässt mich zweifeln, auch wenn sie es gut machen, auch wenn es diese schöne Szene gab, dass erst ein Tor gefallen ist für den VfB, das Ganze zurückgenommen wurde und plötzlich gab es 11 Meter für Heidenheim. Das sehen wir auch nicht ganz so häufig. Das ist immer so das Bild, was viele nicht so Fußballinteressierte fragen. Geht das überhaupt? Könnte es klappen? Wir haben es gesehen, ja. Demirovic macht das Tor, feiert, kriegt den Pfiff und es gibt
Strafstoß. Sonntag auch verfluchen.
Ja, ja. Auch da knappes Abseits, wo man auch sagen muss, angebliches Abseits. Jetzt wird gerade sogar darüber diskutiert, ob die Linie am richtigen Spieler angelegt wurde, ob Demirovic vielleicht doch nicht im Abseits war. Also wir hatten eigentlich genug Schiedsrichterthemen. Ich bin aber ganz froh, dass wir es dabei belassen.
Ja, wir belassen es dabei, weil diese Abseitsnummer, die ist unbefriedigend, wenn es da um irgendwelche Millimeter geht von der Linie, die man überhaupt nicht auf Millimeter anlegen kann, sondern nur auf, was weiß ich, 20 Zentimeter. Da müsste sich was ändern, aber wenn es so ist, wie es ist, dann ist es eben so. Also ich habe jetzt auch keinen Bock mehr, mich aufzuregen, weil ich glaube, sie arbeiten dran, irgendwas wird es geben. Auch da wird, bin ich mir ganz sicher, international ist es ja die gleiche Nummer. Kann ja nicht sein, dass wenn einer eine lange Nase hat, der im Abseits ist und einer, der eine Stupsnase hat, immer Tore schießen kann. Also das ist ja Quatsch.
Um das Ganze mal in Relation zu setzen. Ich halte es für wahrscheinlicher, dass Heidenheim 15. wird, als dass Dortmund 1. wird.
Die steile These.
Denn es gibt ja noch Werder Bremen.
Ja. Bitter.
Und den VfL Wolfsburg.
Ja.
Boah, auch bitter.
Und
Gladbach. Boah.
So ist es. Also da ist wirklich kein Team davor gefeit, nicht immer eine absolute Notbremse am Wochenende reingehackt zu bekommen. Fangen wir mal an mit den Bremern. 3. Spiel für Tune, 3. Niederlage und dann auch noch bei St. Pauli, beim direkten Mitkonkurrenten. Pauli schluckt jetzt die Bremer. Bremen auf 17 und der Trainereffekt, gab es den jemals?
Nee.
An der Weser?
Und das ist ja das, was groß Sorge machen muss. Du nimmst diese Ausfahrt, Trainerwechsel und denkst, okay, jetzt können wir hier einen neuen Push setzen. Sie hatten das Wintertransferfenster und es geht komplett in die falsche Richtung. Jetzt kommen auch noch Torwartfehler plötzlich dazu vom Mio Backhaus, der sich auch fragen wird, wie konnte ich diesen Ball nicht fangen? Den fängt er normalerweise im Schlaf. Läuft alles gegen sie. Und Daniel Thun, historisch schlecht gestartet, der erste Werder-Trainer seit 1978, der die ersten 3 Bundesligaspiele verliert mit Werder Bremen.
Und wer jetzt war das 78?
Ja, pass auf. Dixie jetzt kommt's nämlich. Nee, es kommt. Und ich war schockiert von mir selbst, Uli. Du wirst mich gleich auslachen. Das Gespann war Fred Schulz, der Name sagt mir nichts, und Rudi Assauer. Rudi Assauer war Übungsleiter beim SV Werder Bremen. Weil er keine Lizenz hatte, hatte er Fred Schulz an seiner Seite. Und jetzt kommt's, Uli. Ich habe nachgeguckt. Ich so, Rudi Assauer, der war Trainer. Wie? Der konnte auch Fußballtrainer sein. Ich habe nicht gewusst, dass Rudi Assauer eine echt ordentliche Fußballerkarriere hatte und dass Rudi Assauer bei Borussia Dortmund gespielt hat und mit Borussia Dortmund Titel gewonnen hat und bei Werder Bremen gespielt hat. Ich dachte immer, Rudi Assauer wäre ein Manager halt auf Schalke, so ein Malocher, der da irgendwie am Rand steht und da Geld reinpumpt. Aber ich hatte 0,000 auf dem Schirm, dass der Fußballer war, dass der mal Trainer war. Ich war heute Morgen schockiert.
Okay, der Schockstarre setzt bei uns auch sofort ein. Du hörst, nein, alles klar. Nein, der Rudi, ich kann mich noch erinnern, das war so eine Mittelfeldmaschine, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Obwohl, da war ich auch noch ein ganz kleiner Bub, als der da dann rumgezündet hat. Ja, aber Werder ist natürlich schlimm, aber ich wundere mich natürlich schon auch. Also alle haben gesagt, Thorst Steffen ist ein guter Trainer. Ja, der spielt genau das, was eigentlich ist, hat halt kein Fortun. Jetzt holen sie einen Trainer, der eigentlich Horst Steffen 2 ist oder umgekehrt. Die sind sich ja sehr ähnlich in ihrer Art, in ihrer Spielweise, will zwar ein bisschen was verändern. Also du musst doch irgendwie ein Signal setzen, wenn du so einen Nottrainerwechsel machst. Also Friedhelm Funkel, glaube ich, geht nur im Westen irgendwie als Retter um. Der kann da zu Gladbach bald gehen, ja. Aber zu Werder wird er sich auch nicht antun. Die werden das jetzt durchziehen müssen auch, haben ja auch kein Geld. Also ist schon bitter, was da mit Werder passiert ist. Bei allem Pech, das sie hatten, und ohne Stürmer zu spielen. Ja, wenn der Victor Boniface noch halbwegs so ist, dass er den Medizincheck schaffen würde, dann wäre es ja auch ein bisschen anders gewesen. Aber ja, ist ja Tatsache einfach. Aber das kann man Clemens Fritz nicht vorwerfen. Wenn du die Chance hast, Boniface zu kriegen, der ja in Leverkusen auch noch ab und zu echt gut gespielt hat, dann musst du das machen, dass dann gar nicht klappt. Okay, andere Geschichte.
Und der VfL Wolfsburg, die anderen Grün-Weißen, verspielen ab der 87. eine 2-1-Führung, verlieren zu Hause gegen Augsburg. Manuel Baum, seine Reaktion auf diese beiden späten Tore war herrlich. Ich mag das eh, den anzugucken. Der hatte eine ganz besondere Art, immer sich draußen zu freuen. Und mich würde mal eure Meinung interessieren. Es ist in den sozialen Medien ja eine Diskussion entstanden. Würde irgendwer den VfL Wolfsburg vermissen, wenn sie absteigen würden?
Das ist bitter. Aber die sind schon echt lange dabei. Die sind ja schon, was weiß ich, fast 15, wie viele Jahre sind die dabei? Irgendwie
deutlich
20
länger,
Jahre.
Also deutlich länger.
Länger, ja. Die sind ja schon ewig dabei. Aber es ist schon bitter, dass seit Felix Magath es keiner geschafft hat, diesen Verein irgendwie so nach vorne zu pushen, dass das Potenzial der Spieler, die dort sind, dass das auch nur halbwegs sich niederschlägt im Tabellenplatz oder irgendwie auf dem Fußballfeld. Wenn man nur gesehen hat, mit die Intensität, darum geht's ja immer. Gregoritsch macht kurz vor Schluss das 2:2 den Ausgleich. Und alle denken sich, die Augsburger, jetzt sind wir richtig froh. Gott sei Dank haben wir jetzt da den Punkt, den wir brauchen, bestens. Und was macht er? Der nimmt den aus dem Tor, jubelt überhaupt nicht, sondern rennt sofort zurück, weil er das nächste machen will. Ja, das ist ja das Mindset, das die Augsburger haben. Also du spielst in Wolfsburg und hast dann nicht Schiss, dass du lieber noch zum Schluss noch wieder irgendeinen Konter kriegst und dann 3:2 verlierst. Nein, der will das Siegestor. Und das ist, glaube ich, so der Unterschied.
Und das gegen eine Mannschaft, die übrigens seit 1997 in der Fußball-Bundesliga spielt. Also doch schon wirklich ein paar Tage länger. Ja. Sind dann 29 Jahre. Aber Max, um deine Frage zu beantworten, ich habe das Gefühl, selbst in Wolfsburg wird es ja kaum einer vermissen, dass diese Mannschaft Bundesliga spielt, weil auch das ist bitter. Guckt euch die Tribüne an, auch wieder gegen Augsburg.
Da waren 15.000, glaube ich, jetzt gegen Augsburg. Ne?
So viele leere Plätze. Es kommt keinerlei Stimmung auf. Die haben einen harten Kern an Fans, der macht auch echt Stimmung. Das muss man auch mal positiv sagen. Aber dieser Verein versinkt mehr und mehr im Egalen, selbst in der eigenen Stadt. Und das tut schon richtig weh, dazu zu schauen, finde ich. Weil, also du guckst ein Wolfsburg-Spiel an und, Und es macht schon am Fernsehen keinen Spaß zu gucken, egal wie das Spiel ist, egal wie gut da Fußball gespielt wird, weil nichts transportiert wird, weil du nur leere Sitzschalen siehst. Und boah, jetzt haben sie sich nochmal zusammengeschlossen mit dem VW-Werk und hatten Mitarbeitende mit beim Einlaufen und hatten Overalls an, um zu zeigen, wir sind hier eine Einheit. Ja, auch das ist verpufft. Würde mich nicht überraschen, wenn die Zeit zu Ende geht.
Und Daniel Bauer haut noch seine Spieler in die Pfanne. Das ist dann meistens sowieso der Anfang vom Ende. Also der hat ja wirklich das absolute Glückslos gezogen. Der kam da rein als Interimstrainer und hatte dann zwei ordentliche Spiele. Dann haben sie ihm gleich einen Vertrag gegeben. Also
der Klassiker. Boah, mal wieder ein der Klassiker.
Ja, also ja, und jetzt haut er die Spieler in die Pfanne, damit kommst du nicht weiter, ja, und wenn du dann siehst, dass so ein Eriksen da kickt und der das sogar gar nicht so schlecht macht, aber ach, es ist irgendwie, ja, ich glaube, die Zeit ist abgelaufen, du hast ja recht, wenn selbst die eigenen Fans sich nicht für interessieren und in Wolfsburg ist jetzt echt nicht so der Nabel des Vergnügungszentrums, als dass nicht Fußball am Wochenende etwas wäre, wo man gerne hingehen sollte, ja, weil sonst ist jetzt auch ist von überschaubarem Unterhaltungswert, ne? Also es ist echt bitter, aber Trainer zu schnell einen Vertrag gegeben, sind wir schon bei Eugen Polanski. Oder? Wie seht ihr das? Da hat sich jetzt auch nicht viel bewegt, außer die ähnliche ersten Ausbeute, zwei, drei Spiele.
Seitdem er Cheftrainer ist.
Ja, irgendwie guten Ansatz und dann auch ist nichts zu sehen von den Jungs, die das Ruder rumreißen könnten. Von Rocco Reiß und Flo Neuhaus und was weiß ich, wer da noch alles rumturnt. Nein, das ist bitter auch. Ja, gerade die Gladbacher. Habt ihr Angst, dass sie absteigen oder werden die sich noch da rappeln? Ja.
Die Zahlen sprechen auch da nicht für Sie. Ihr habt es gesagt, Eugen Polanski, also sein Schnitt als Trainer bei Gladbach 1,05 Punkte. Das sind dann eher Werte, mit denen du nicht so richtig vom Fleck kommst. Und da ist ja das Gegenteil von Wolfsburg der Fall. Wobei, selbst da kriegen sie das Stadion mittlerweile nicht mehr voll. Das Duell gegen Leverkusen, das Heimspiel, war nicht ausverkauft. Auch da war ich kurz mal ein bisschen schockiert. Aber ja, da ist ja schon nochmal ein anderer Druck drauf, der jetzt auch lähmen kann. Du hast Tim Kleindienst schon mal angesprochen, der einfach nicht richtig fit wird. Tabakovic macht's ganz gut, aber am Ende bist du enorm davon abhängig, dass Honorar irgendwas einfällt über die Seite und dass Tabakovic den Kopf oder den Fuß reinhält. Viel mehr passiert da halt nicht. Oh, und ja, also einen dieser vermeintlich Großen, wenn wir auch Wolfsburg mal dazu zählen, weil sie einfach lange dabei sind, wird's im Normalfall treffen. Gladbach, Wolfsburg, Bremen.
Gladbach, Wolfsburg, Bremen.
Ja. Ich schau mal, ist natürlich mit dabei, so als kleinerer Verein. Auch die, ja, die haben jetzt mal gewonnen, aber die stecken natürlich voll mit drin. Aber einen von denen wird's treffen. Ich finde den Lauf bei Bremen sehr, sehr bedenklich. Bei Gladbach genauso. Wolfsburg sehe ich am Ende individuelle Qualität, dass sie doch nochmal einen Amura haben, der dir das Spiel entscheidet am Ende. Ja, boah. Also ich finde Gladbach und Bremen, da blutet mein Fußballherz, muss ich sagen.
Ja, da wird nach oben geht da nicht viel. Mainz scheint im Moment viel stabiler zu sein. Der FC sowieso, HSV auch.
Den HSV hat da schon in die 10. Klasse geredet.
Ja, die haben sie aber schon selber reingespielt. Also da muss man sagen, der HSV macht es einfach cool. Ja, da gibt es auch kein Vertun. Ja, die kriegen das schon ganz gut, die kriegen das schon ganz gut gebacken.
Aber zweite Liga also ist doch auch ganz schön. Oder? Wenn wir jetzt mal dahin gucken.
Zweite Max Liga, super. Erlebt. Ja,
zweite Liga kann auch erlebt. Schön sein, ja.
Ja, ja. Doch. Erzähl, Max.
Ich hatte Ruhrpott-Wochenende. Freitag Bochum, Samstag Schalke. Fangen wir mal beim Freitag an. Die Nürnberger waren zu Gast an der Kastropper Straße. Der Sohn von Miro Klose, vorletztes Wochenende, übrigens sein Profidebüt gegeben für 1860, Noah. Der ist auch Mittelstürmer, genau wie der andere Sohn von Miro Klose, Luan. Also vielleicht haben wir bald wieder einen Klose, der für Deutschland, für den DFB auf Torejagd geht. Und in Bochum war es nett, muss ich sagen, bis aufs Wetter. Es hat die ganze Zeit gepisst, das war ein bisschen unangenehm. Ich war das erste Mal mit Fabi Kloster und die Szene des Spiels bei diesem 1-1 gab es nach Abpfiff. Normalerweise kennt man ja die Trainer, die dann Richtung Mittellinie gehen oder erstmal zum Trainerkollegen, Handshake und dann zu ihren Spielern mit allen abklatschen. Aber Uwe Rösler hat sich direkt umgedreht Richtung Tribüne, die hinter ihm sozusagen, hinter seiner Trainerbank war und hat in seiner unnachahmlichen Weise ein paar warme Worte Richtung, hat sich dann später rausgestellt, eines Fans gerichtet. Ich habe ihn dann im Interview gefragt, was war denn da eigentlich los? Weil sie ja mit den Fans noch was zu klären hatten. Und da hat er direkt interveniert, hat gesagt, nein, mit einem Fan. Der hat hier scheinbar ein ganz anderes Spiel gesehen als die 20.000, die sonst hier hingekommen sind. Das war sehr interessant und irgendwie cool zu sehen, wie Uwe Rösler seine Jungs wie ein Löwe verteidigt, nachdem sie echt einen guten Auftritt hingelegt haben. 10 Spiele ungeschlagen sind sie jetzt. Das hört
aber
sich
halt fast immer unentschieden
an.
Dabei.
Wenn man jetzt genau sagt, dass 7 davon unentschieden waren, ja, merkt man auch, da kommst du nicht wirklich von der Stelle. Allerdings ging es ja für den VfL nach diesem Horrorstart auf Platz 17, hat Rösler übernommen, eigentlich nur noch darum, eine ruhige Saison zu gestalten, dass da nach oben nichts mehr geht. Das war von vornherein klar. Ja, und Samstag, Topspiel, Schalke gegen Magdeburg. Die Arena mal wieder bis unters Dach gefüllt. Neuer Zuschauerschnitt werden sie dieses Jahr schaffen in der Felddienstarena. Und was danach dann passierte, nach diesem 5-3, ist eh verrückt. Das Spiel geht 5-3 aus und man denkt direkt an das, was danach passiert ist, weil es ja, eigentlich
das
noch krasser war.
Das ist Schalke.
Ja, die Mannschaft wurde dann in die Kurve geholt. Ich stand dann mit Simon Terodde bei uns am Tisch. Wir warten ja dann immer, bis die Spieler kommen zu den Interviews. Das dauert dann beim Heimsieg immer ein bisschen länger, weil dann gehen natürlich alle vor die Kurve, feiern noch ein bisschen. Ist auch völlig in Ordnung. Und dann hat Simon zu mir gesagt, da waren wir noch gerade in der Werbung, und jetzt müssen wir aufpassen, gleich könnte da was Besonderes passieren. Der hat es nämlich schon irgendwie im Urin gehabt. Und dann sind wir wieder draufgegangen, haben uns dann mit den Bildern zurückgemeldet und haben gesagt, so, und jetzt beobachten wir das Ganze hier mal. Und dann sind tatsächlich die Spieler von den Fans in die Kurve geholt worden. Und ich hatte das Gefühl, die feiern da schon den Aufstieg vor. Weil Simon hat mir dann gesagt, durfte nur einmal in die Kurve, das war nach dem Aufstieg mit Schalke. Ansonsten reicht den Fans das eigentlich zumeist, wenn sie vorm Tor stehen sozusagen und da ein bisschen singen und hüpfen. Und das war, glaube ich, die ultimative Verbrüderung, der Aufstiegsschwur, der da geschlossen worden ist. Und Edin Dzeko da zu sehen, sein Blick sagte, okay, das habe ich auch noch nicht erlebt. Das war wirklich was Besonderes.
Also ich glaube einfach, du hast die zwei schönsten Stadien von der Atmosphäre her mitbekommen, also Kastropper Straße sowieso, dass Uwe Rösler da was geschafft hat, was ihm keiner zugetraut hat, auch wunderbare Geschichte. Und dann fährst du einfach in die Veltins Arena und dann ist auf Schalke, das ist einfach ein Erlebnis, also muss man sagen, fehlt nur der Celtic Park für dich noch, Max. Dann hast du die besten Dinger durch, das muss ich sagen.
Stimmt, ja. Der fehlt mir tatsächlich noch.
Ja, also nein, aber ich finde es schön, ich finde es toll. Also spielerisch, ich habe einen Teil von diesem Spiel gesehen. Boah, ja, da muss noch ein bisschen mehr nachgelegt werden. Also da ist noch Verbesserungsmöglichkeiten.
Ja, das ist zweite Liga. Ich meine, Uli, guck dir an, in der Hinrunde hat Schalke kaum Gegentore kassiert. Haben echt viel mit 1-0 gewonnen. Jetzt haben sie Dzeko, und das hat Miron Muslic dann auch nachher gesagt, sie mussten ihre Spielidee verändern. Jetzt mit Dzeko mussten sich auch davon verabschieden, hinten immer erst zu 0 und dann gucken wir mal, was vorne geht. Und dann kommt halt auch mal so ein 5-3, so ein offener Schlagabtausch raus. Da musst du dich halt wirklich drauf verlassen, dass du individuell dann die besseren Knips da vorne hast. Das haben sie im Vergleich zu Magdeburg natürlich, obwohl die auch diesen Dzukowski haben, der in wunderbarer Form
Unglaublich,
ist.
Unglaublich, der Typ.
Ja, also der war Rechtsverteidiger, bis Patrick Sander kam, ne? Der gesagt hat, der Junge, der muss in Sturm. Das ist auch verrückt. Also Patrick Sander auch nochmal an der Stelle, nicht nur wegen der Geschichte, sehr, sehr angenehmer Gesprächsgast, freut mich total, dass er zurück ist in Liga 2. Und das Witzige war, das muss ich noch kurz erzählen, 2007 hat Edin Dzeko sein erstes Bundesligator für den VfL Wolfsburg gemacht, gegen Energie Cottbus, gegen Patrick Sander. Spiel, in dem Edin sein erstes Tor in Deutschland macht, war gleichzeitig das letzte für Patrick Sander, weil der dann entlassen worden ist. Und 19 Jahre später spielt Dzeko auf Schalke und Patrick Sander ist wieder an der Seitenlinie.
Wahnsinn.
Wahnsinn. Tolle
und Edin
Geschichte.
Dzeko, das ist er. Edin Dzeko kommt aktuell alle 44 Minuten zu einem Scorer in dieser Liga. Also jeder, der gesagt hat, der alte Mann, der lässt da ein bisschen ausklingen. Nee, der ist absoluter Hoffnungsträger auf Schalke. Die ganze Offensive, die sie nachgelegt haben, auch mit Ljubicic, mit Aouchiche, Da haben sie richtig gute Transfers gemacht. Defensive leidet so ein bisschen, aber ja, Schalke ist auf Kurs, hatten ihre Delle drin. Auch das ist gut, dass Miro Muslic das mal erlebt hat. Und jetzt sind sie ganz gut auf Kurs. Und trotzdem, bis Platz 5 sind es nur 4 Punkte. Ich glaube, Aufstiegskampf in Liga 2, das wird schon noch spaßig werden. Weil auch der SC Paderborn mit dabei ist. Ich habe sie wieder kommentieren dürfen. Ich durfte sie wieder kommentieren. Dieses Mal gegen die Hertha. Ein 5:2. Für Hertha war es im Prinzip das Endspiel. Und die große Frage, sind wir jetzt das einzige Team in der Liga, das zum Mittelfeld gehört? Oder können wir oben mit angreifen? Sie haben sich für Zweiteres entschieden. Gerade die erste Halbzeit war, man muss es leider so hart sagen, unterirdisch. Dass Paderborn da nur 3-1 führt zur Pause, ist eigentlich absurd. Mhm. Also wenn Paderborn da 5, 6, 7 Tore schießt, kann sich auch keiner beschweren. Stefan Leitl hat mit Abpfiff schon sich umgedreht zu seiner Bank und hat auf 3 Spieler gezeigt. Und du wusstest sofort, okay, hier gibt's auf jeden Fall den Wechsel zur Pause. Gab's dann auch. Zweite Halbzeit war ein bisschen besser, aber boah, also Hertha hat sich verabschiedet, hat sich da auch selbst aufgegeben teilweise. Stefan Leitl hat danach gesagt, Aufstieg brauchen wir nicht mehr drüber reden. Meine Mannschaft kenne ich so nicht, ich weiß nicht, was da passiert ist. Und Paderborn ist voll mit dabei, 1 Punkt hinter Elversberg, also die Kleinen. Die mucken da noch so ein bisschen auf, auch Darmstadt ja noch dabei. Und das werden coole Wochen, nee, Abstiegskampf ist sowieso verrückt. Also die zweite Liga, es macht unendlich Spaß.
Was heißt die kleinen Mucken auf gegen das große Paderborn? Das meinst du ja, jetzt ja. Das große Paderborn muss sich gegen die kleinen aus Elversberg quasi und Darmstadt wehren.
Da sind sie die ganz großen, aber ja.
Nein, also ich meine, also das einer Mittelfeld, finde ich, das ist der Spruch des Tages allerdings, ja. Der Hertha als einziger im Mittelfeld, finde ich super.
Ja, es war lange Lautern, Thorsten Matuschke. Ja, Thorsten Matuschke hat das erfunden für Kaiserslautern. Die sind jetzt zumindest so ein bisschen in Reichweite noch. Aber Hertha ist jetzt gerade, ist wirklich das einzige Team. Die haben 10 Punkte auf Elversberg und haben 11 Punkte unten auf Magdeburg auf Platz 16. Also mehr Mittelfeld als das geht nicht. Und alle anderen gucken noch so ein bisschen nach unten. Selbst Nürnberg als Achter, 7 Punkte auf Magdeburg. Wenn du da plötzlich verlierst, guckst du auch wieder ein bisschen nach unten. Deswegen, ja, die Hertha, er hat's geschafft. Zumindest das.
Die Glaskugel.
Also, da wir alle vergessen haben, wen wir hatten, bis auf Romulo, der auf jeden Fall Minuspunkt gibt, und Timo auch nicht seiner Aufgabe als Schriftführer nachgekommen ist. Wir werden das nachreichen. Aber ich habe ein ganz gutes Gefühl. Also Romulo bei Timo. Uli, du wirst auch irgendeinen Blinden genommen haben. Dann ist das vielleicht schon ein Punkt für mich.
Ja, Max hat ganz sicher Ragnar
Ache. Was haltet ihr davon? Ja, leider nicht. Daran könnte ich mich erinnern. Aber was haltet ihr davon, wenn wir ein Klassiker-Spezial machen?
Ja.
Natürlich.
Sehr gut.
Okay. Uli? Du hast die Ehre. Du darfst
anfangen. Jonas Urbig wird mein Mann. Er wird zeigen, dass man auf Manuel Neuer zwischendrin mal verzichten kann, dass er der Mann ist, der ihn würdig vertreten kann und der Mann der Zukunft beim FC Bayern sein könnte, weil er ein grandioses Spiel hinlegt.
Timo?
So, da guckt er, Jungs.
Ja, ich bin voll bei dir. Ich würde am liebsten das Gleiche sagen. Ich gehe dann einfach mal auf den Keeper auf der Gegenseite, Gregor Kobel. Wir haben ihn doch immer auch mal zum künftigen Bayern-Keeper gemacht. Ich bin bei ihm auch mal gespannt, wie es so weitergeht. Bayern sehe ich auch nicht mehr, aber ob er noch mal einen nächsten Schritt auch macht von Borussia Dortmund weg. Ich glaube, der zeigt eine Weltklasse-Leistung.
Zu Grasshopper Zürich oder was?
Ja, ich glaube, der zeigt eine Weltklasse-Leistung, Uli. Und dann schauen wir mal, was wird in eurem Klassiker.
Ich gehe auf ein Joker-Tor. Wie am vergangenen Wochenende, Fabio Silva,
der jetzt endlich auch
gezeigt hat, dass er in der Bundesliga treffen kann.
Ich dachte, du bist mutig und nimmst Nicolas Jackson.
Ich finde das schon mutig mit Fabio Silva.
Du, Nicolas Jackson läuft lieber barfuß und oberkörperfrei durch den Münchner Schnee. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Ansonsten müsst ihr euch das mal angucken bei TikTok, Instagram oder sonst wo. Also, ja, das war speziell.
Sehr speziell. In der Unterhose, wenn ich das richtig gesehen habe.
In der Unterhose, durchs Wohngebiet, durch den Schnee.
Also. In der weißen Unterhose beim Schneefall durchs Wohngebiet.
Ja. Ja, sehr gut.
Sehr gut.
Das wollte ich noch loswerden.
Alles klar.
Sonst nichts. Sonst haben wir alles.
Dann haben wir alles. Also, Jungs, hat Spaß gemacht wieder. Ja, und allen, denen es gefallen hat, ein Like nehmen wir auch gerne mit. Und wenn es euch ganz besonders gefallen hat, dann abonniert. Und was müssen Sie dann machen, Timo?
Schwingt die Glocke. Macht's gut.
Okay. Alles klar. Servus. Ciao.
Tschüss.
Bitte, Uli. Uli, eins will ich dir sagen, ja? Uli, du hast überhaupt keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung.